Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
In South Central L.A.
Yo, Benito, let's do the local thing.
It's tough to beat the streets.
What am I supposed to do? Fool roll up, try to smoke me? I'm gonna shoot the motherfucker.
You have to think, young brother, about your future.
You know why you sweating me?
You're my only son, and I'm not gonna lose you to no bull.
Don't worry about it. I can take care of myself.
Trey wanted to work his way up.
Trey ist die Hauptperson in Boys in the Hood. 1992 ging der Spielfilm über Gewalt und Bandenkriminalität im Ghetto South Central in Los Angeles steil durch die Decke. Und mit ihm sein Regisseur John Singleton, der jetzt überraschend gestorben ist. Gleich unser erstes Thema im Kompressor. Willkommen. Gestern Nacht ist der US-Regisseur John Singleton an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Der 51-Jährige war einer der prägenden Menschen des afroamerikanischen Kinos. Er war der erste Afroamerikaner, der für einen Oscar in der Kategorie Regie nominiert war. Und er ist bisher auch der jüngste je in dieser Kategorie nominierte Filmemacher. Vom Familiendrama über das Shaft-Revival, John Singleton beherrschte jede Tonlage.
Care about what's going on in the hood.
You must ain't got no man because you don't never smile.
What do you want from me?
Think you kind of fly.
They say I'm a complicated man. I might take you down, but I'll never let you down.
Your daddy was a thug. I just need a man who can handle a woman like me.
Why you gotta be a thug though? Just for that to handle you?
That car's going home with me, homie.
You got three things in life when you're born. What your mama tells you, what the streets teach you, and what the future holds. Which no one knows. That's the one you got control over.
Ein kleiner Querschnitt der Filme John Singletons. Über das Werk und Wirken des Regisseurs spreche ich jetzt mit unserem Filmredakteur Patrick Walinski, der jetzt auch schon breit grinsend hier im Studio sitzt bei all diesen Filmszenen. Wie groß ist oder beziehungsweise man muss sagen, war der Einfluss von John Singleton auf den amerikanischen Film?
Ja, schon groß. Das wird jetzt nochmal ganz deutlich. Nicht nur, wenn wir diese Ausschnitte hören, sondern auch, wenn man die ganzen Elogen seiner Kollegen liest, die jetzt nicht nur online erscheinen. Es war ehrlich gesagt auch dieser Erfolg von Boys in the Hood, seinem Debütfilm, wo er auch zum führenden Kopf dieser neuen Welle des sogenannten New Black Cinema Anfang der 1990er Jahre geworden ist. Also Filme von Afroamerikanern, geboren aus dem Geist der noch relativ jungen Hip-Hop-Kultur, die dann, anders übrigens als das Blaxploitation-Kino der 60er und 70er Jahre, eben ein großes Publikum fanden. Das war das ganz Besondere. Und 1991, das war eben ein Höhepunkt dieser Entwicklung mit Boys in the Hood, Jungle Fever oder Jack City. Diese Filme begannen dann sehr langsam, sich einen Raum überhaupt in der amerikanischen Popkultur zu erarbeiten. Ganze Karrieren wurden erst ermöglicht von schwarzen Filmemachern, Schauspielern wie Cuba Gooding Jr. oder Ice Cube, Lawrence Fishburne gehören dazu. Und John Singleton, der war, ehrlich gesagt, mit Boys in the Hood auch maßgeblich verantwortlich für diese Erfolge.
Sein großer Durchbruch, sagen Sie, war Boys in the Hood. Er war 23 Jahre jung bei diesem Durchbruch, als er schlagartig bekannt war. Was hat der Film damals in den Staaten ausgelöst? Kann man das überhaupt so festmachen?
Das Interessante war ja, das kann man sich heute so vielleicht gar nicht mehr vorstellen, denn der Erfolg basierte auch darauf, dass der Film fast überall zu sehen war, denn das große Hollywood-Studio Columbia Pictures hat ihn produziert. Und das war ehrlich gesagt auch das war schon ein großes Risiko, weil er war 22, als er das Skript geschrieben hat, gerade Absolvent einer Hochschule, dann geht er zu so einem großen Studio und sagt, ich würde den Film auch gerne noch drehen. Sowas passiert eigentlich gar nicht. Und trotzdem hatte man damals wohl schon in Columbia gesehen, dass die Hip-Hop-Szene eben auch langsam in den Mainstream schwappt. Und das heißt, man konnte dort eventuell Geld ziehen. Doch es war vor allem diese Geschichte, die direkt aus der Lebenswelt von John Singleton entstanden ist, South California. Er ist dort aufgewachsen, eben auch in diesem Viertel, das er dann porträtiert. Diese Ambitionen eines jungen Mannes, die in einem Sommer in Boys in the Hood nochmal getestet werden, das Verhältnis zu seinem Vater, zu seinen Freunden, auch zu seiner Freundin. Das alles gerät aus den Fugen. Natürlich ist die Bandengewalt ein prägendes Moment in der ganzen Sache. Na, hören wir erstmal eine Szene, dann kann ich das mal genauer beschreiben.
Gerne.
Was wollen wir jetzt machen? Gehen wir zu deiner Freundin?
Ich geh zu meiner Freundin. Geh du mit dem Scheißer da nach Hause.
Mann, da vorne sind sie.
Wo ist das Licht aus? Das Licht aus, Nigga.
Scheiße! Verdammt, weg hier! Und nicht hinter mir her! Woanders hin!
Also man hört es schon, die Gewalt, aber auch die Freundschaft, auch der Soundtrack war übrigens dann später legendär. Das hat diesen Film und diesen großen Erfolg ausgemacht. Das Problem daran war, als der Film in die Vereinigten Staaten in die Kinos kam, gab es mehrere Schießereien um den Film und um die Kinos herum. Es gab auch einige Tote. Und das lag vor allem an der Art und Weise, wie er ja letztendlich vertrieben worden ist. Noch kurz ein Ausschnitt aus dem Trailer zu dem Film.
It just goes on and on, you know. Either they don't know. Don't show. Don't care about what's going on in the hood.
Also dieses Rumgeknalle, man hatte das Gefühl, das ist ein Film, der diese Bandengewalt irgendwie cool erscheinen lässt, glorifiziert. Aber man muss sagen, Boys in the Hood, es geht nicht um Bandenkriminalität, es geht um die Folgen dessen. Dieser Film könnte nicht weiter entfernt sein als von dem Glorifizieren. Und trotzdem wurde er so vermarktet. Also es gab auch dann mehrere Presseberichte, die sich ja auch gegen den Film gerichtet haben in die Form. Ja.
Und John Singleton selbst, der wollte seine Filme, so verstehe ich sie, politisch verstanden wissen. Er hat sie auf jeden Fall aus dieser Haltung heraus gemacht, richtig?
Ja, absolut. Er war jetzt vielleicht nicht so aktionistisch drauf wie Spike Lee, sein Kollege, der auch immer sofort einen politischen Spruch hatte. John Singleton hat immer sehr klassisch erzählt. Das ist, wenn man sich seine ganzen Filme ansieht, schon wichtig für ihn, dass er in einer großen Tradition amerikanischer Filmemacher dasteht. Aber die Themen, die er genommen hat, er hat sich immer die bösen Statistiken genommen, dass so und so viele Afroamerikaner an Folgen von Waffengewalt sterben. Und dann hat er diese Zahl genommen, diese Statistik, und hat dahin versucht, diese Zahl zu humanisieren, indem er zeigt, was das für Leben sind, die so leben, die nicht rauskommen aus ihrem Umfeld, die eigentlich Potenzial hätten, was zu verändern, die Gesellschaft, Amerika, aber die es eben nicht schaffen. Und das war seine große Kunst, eben hinter die Zahlen zu schauen und dann auch ein gewisses schwarzes Leben zu demonstrieren.
Nun hat Singleton insgesamt 9 Spielfilme gedreht. Das scheint ja doch wirklich was zu sein, wenn ich Sie richtig verstehe, was sich durchzieht. Aber sehen Sie sonst Themen, Motive, die sich bei all der Unterschiedlichkeit seiner Filme doch durchziehen?
Nee, es ist schon der Blick auf das schwarze Leben aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Also in Higher Learning geht dann eine Highschool, wo es nicht nur um Afroamerikaner geht, sondern auch um die Hispanics. Überhaupt, er fragt sich, was ist eigentlich noch dieses Amerika? Und was ist dieses Amerika an den Rändern? Und welche Potenziale stecken da? Vor allem in den jungen Leuten. Er war auch später, als er so Filme gemacht hat wie Too Fast and Too Furious, das ist jetzt vielleicht kein großes, ja, filmisches Meisterwerk, das ist ein klassischer Mainstream-Film, aber schon da zeigt er, was die jungen Leute an diesen schnellen Autos haben, was das für Leben sind, die dahin getrieben werden und die auch dann durch Autounfälle ums Leben kommen. Mein Lieblingsfilm von ihm ist, glaube ich, Rosewood von 97. Das ist ein historischer Film, der über das Massaker an einer schwarzen Community in Kalifornien spricht in den 1920er Jahren. Und da entwickelt er neben einem sehr historischen Blick auf das Leid der schwarzen Bevölkerung in Amerika auch einen sehr filmischen Blick. Also da war er mit seinen großen Panoramaaufnahmen nahe an einen John Ford, der ihm auch immer die Geschichte Amerikas, zwar auf der Sicht der Weißen, aber eben auch die Geschichte Amerikas erzählt hat.
Nun war er in der vergangenen Zeit doch auch immer mehr in US-Serien involviert. Hat er da diese Themen weiter behandeln können?
Ja, also er hat als Regisseur Folgen von Empire gedreht oder Billions. Das sind ja Filme, die zum Teil auch in der Hip-Hop-Community spielen, in den Plattenfirmen. Und die dominiert werden in Amerika auch von afroamerikanischen Künstlern und Produzenten. Interessant finde ich sein eigenes Projekt für den Sender FX, Snowfall. Das ist wieder eine historische Serie, die mittlerweile in der 3. Staffel ist und in Deutschland auch auf Fox zu sehen ist. Da geht es um die Crack-Epidemie in Kalifornien in den 1980er Jahren und da auch wieder dieser Blick in die Community, wie die Waffen geschmuggelt werden über Mexiko. Welche Folgen hat das für alleinerziehende Mütter, für die Kinder? Können die noch aufwachsen oder sind sie dazu, ja, verdonnert, das Leben ihrer Väter, die relativ früh gestorben sind, nochmal zu nehmen? Also diese Themen haben ihn nie wirklich losgelassen.
Nun haben wir über seinen Rang für die Filmgeschichte gesprochen, aber sehen Sie auch einen Einfluss auf heutige Filmemacher? Gibt es da welche zu sehen?
Ja, natürlich. Barry Jenkins oder Jordan Peele, die haben sich auch schon geäußert. Er hat Türen und Fenster geöffnet für diese Karrieren, wie sie jetzt sind. Und ich glaube auch allein die Tatsache, dass er damals eben nominiert worden ist für einen Regie-Oscar, das war für viele junge Filmemacher oder Jungs einfach, ey, wir können das auch werden. Die konnten es eigentlich immer, aber so richtig geglaubt hat daran keiner.
Jetzt ist er mit nur 51 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. John Singletons Familie hat darauf aufmerksam gemacht, dass ja selbst dieser Tod eine politische Dimension hat. Warum?
Ja, sie haben in der offiziellen Mitteilung darauf hingewiesen, dass 40% der Afroamerikaner an Hypertension leiden, also an chronischem Bluthochdruck. Und das war ja auch die Ursache für den Schlaganfall. Und das ist schon ein Hinweis darauf, weil seit Jahren darüber nicht nur unter Soziologen, sondern auch Ärzten debattiert wird, warum das so ist. Bei den Weißen beträgt die Quote 27%. Das sind dann fast 50%. Und es hat auch schon etwas mit sozialer Unterdrückung zu tun. Ja, Diabetes, Asthma kommen noch dazu an Krankheitsbildern. Aber ich finde es interessant, dass die Familie dieses Mannes diese Nachricht über den Tod dieses Mannes auch dazu nutzt, nochmal ein politisches Statement zu bekommen. Weil da steht ja auch weiter, wir setzen uns dafür ein, wo sind die Gesetze dafür, die das verändern? Wo sind die Hilfen für die sozial Benachteiligten? Wie können wir das ändern? Das steht im Geist von John Singleton, der eben die Statistik nahm und dahinter das Leben gezeigt hat.
Patrick Wilinski aus der Deutschlandfunk Kultur Filmredaktion über den überraschenden Tod des großen afroamerikanischen Filmregisseurs John Singleton. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Diese Idee ist so einfach wie berückend. Hinter Claims wie AfD wegbassen, Gentrifizierung wegbassen oder Abschiebungen nach Afghanistan wegbassen, steht die Idee, politischen Protest mit ordentlichem musikalischem Wumms zu verbinden, mit mobilen Soundsystemen und Partystimmung. Das ist per se nicht neu, aber die Ausstellung The Dance of Urgency im Wiener Museumsquartier spürt jetzt neuen Formen politisierter Clubkultur nach. Florian Fricke war für den Kompressor dort.
Really had the best time of my life during 99.
Bogomir Dörringer, der Kurator der Ausstellung Dance of Urgency im Q21 in Wien, kann selbst auf eine bewegte Club-Vergangenheit zurückblicken. Dörringer wuchs zur Zeit der Jugoslawienkriege in Serbien auf. Just als er 16-jährig begann auszugehen, wird Belgrad von der NATO bombardiert.
And you very fast start understanding.
Du verstehst ganz schnell, dass das ganz normal ist, die Tanzfläche als Mittel gegen diese existenzielle Bedrohung. Tanzen, um den Tod zu verhöhnen, als wäre es der letzte Tag deines Lebens. Ich war wirklich froh, dass jemand diese Party ins Leben gerufen hatte. Wir alle schrien vor Euphorie. Wir hielten uns für cool. Aber eigentlich hatten wir die Hosen voll.
And we thought we were screaming because we were cool, but we were actually scared.
Bogomir Dörringer zog nach dem Sturz von Milosevic in die Niederlande, studierte Kunst und tanzte weiter. Doch nach endlosen durchgemachten Nächten fragte er sich immer öfter, welche Kraft ihn wohl immer wieder auf die Tanzfläche schiebt. Daraus resultierte die Ausstellung I Dance Alone, für die er Dancefloors aus der Vogelperspektive filmte, um das Tanzverhalten der Partygänger besser verstehen zu können. The Dance of Urgency ist nun die Fortsetzung seiner künstlerischen Forschung. Eine verblüffende Videoarbeit ist die von Chiara Baldini über den Dionysos-Kult im alten Griechenland. Die Anhänger des Dionysos, des Gottes der Fruchtbarkeit und der Ekstase, feierten wilde Feste mit psychedelischen Weinmischungen, lauter rhythmischer Musik und sexuellen Ritualen, die im Verborgenen abliefen. Ziel war es, einen veränderten Bewusstseinszustand zu erreichen. Der Kult wurde immer populärer und schwappte ins Römische Reich über. Dort war es der junge Gott Bacchus, dem gehuldigt wurde.
It is late at night in ancient Rome. Small groups of people holding torches are silently walking in the streets of the capital of the empire.
They believed in this way of being together.
Die Anhänger glaubten an eine egale Gemeinschaft, die sich über die Kategorisierungen einer hierarchisch geprägten Gesellschaft stellte. Es nahmen sogar Sklaven und Migranten teil, was für Rom schon ziemlich radikal war.
Which would already be something quite radical for the Romans.
Auch Frauen rückten im Bacchuskult immer mehr in den Vordergrund, was die patriarchalische Obrigkeit zutiefst verunsicherte, ebenso die genderfluide Einstellung der Bacchus-Anhänger. Der Kult wurde zum Politikum.
It was Livius that is the main source that we have for the repression of the Bacchanalia.
Titus Livius, von dem wir von der Unterdrückung der Bacchanalia wissen, spricht von einer Parallelgesellschaft, in der man immer mehr zusammenrückt und intensive Erfahrungen macht. Schließlich fürchten die Senatoren eine Verschwörung, von der wir aber nicht wissen, ob sie einen realen Hintergrund hat. Und da wird es interessant. Vielleicht gab es sie ja.
This is the interesting part of the story, I believe. Because maybe it's true.
Der Kult wurde verboten und brutal verfolgt, die Schreine zerstört. Wortwörtlich sprach Titus Livius von einer parallelen Stadt. Dieses Phänomen einer parallelen Stadt findet sich zurzeit auch in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Dort kämpfen die Clubs, allen voran das Passiani und Aktivisten vom White Noise Movement seit Jahren gegen die überaus harten Drogengesetze und für eine offene, inklusive Gesellschaft ohne Homophobie. Im Mai 2018 wurden das Bassiani und ein weiterer Club von einer Spezialeinheit der Polizei gestürmt. Auslöser oder vielleicht auch nur Vorwand waren ungeklärte tödliche Drogenfälle, die mit dem Bassiani in Verbindung gebracht wurden. Spontan bildete sich noch in derselben Nacht ein Gegenprotest vor dem Parlament. Tausende tanzten das ganze Wochenende lang für ihr Ideal einer Raving Society. Die Ravolution von Tiflis sorgte für internationale Aufmerksamkeit und Solidarität, die aber nicht verhindern konnte, dass die Bewegung geschwächt aus der Konfrontation mit der Obrigkeit hervorkam.
Ასე დაიბადა ბასიანი, დაუმორჩილებელი, უკომპრომისო მეომარი, რომელიც გაბრაზებული თვალებით უმზერს უსამართლობას.
Nadja ist eine der Betreiberinnen des Bassiani. Sie ist mit einer eigenen Videoarbeit vertreten. Der belgische Filmemacher Jan Bedegenots hat sie außerdem in einem anderen Film porträtiert, genauso wie DJs aus Palästina und Detroit. Für Jan Bedegenots ist die westliche Begeisterung für die georgischen Politraver nur logisch.
Partying, festivals, drugs, it became mainstream.
Partys und Drogen sind Mainstream geworden und immer mehr Raver finden sich in einer nihilistischen Situation wieder. Sie tanzen die Boxen an, aber suchen eigentlich nach einem höheren Sinn des Ganzen. Und den finden sie in den Menschen, die immer noch einen Grund haben zu kämpfen, zu leben, zu tanzen. Daher die ganze Aufregung. Die Leute suchen nach einem guten Grund, um zu tanzen.
Den fanden sie zum Beispiel direkt im Anschluss an die Revolution in Tiflis.
Heute will die AfD eine Großdemo in Berlin-Mitte durchführen. Dagegen erhebt sich die ganze Stadtgesellschaft und mit ihr die Berliner Club- und Veranstaltungsszene. Unsere Clubkultur ist alles, was die Nazis nicht sind und was sie hassen. AfD
wegbossen.
Über 50.000 Menschen protestierten im Berliner Tiergarten gegen die AfD. Heute sorgen Bündnisse wie Reclaim Club Culture für ein neues politisches Bewusstsein innerhalb der Szene. Das mag nicht neu sein, aber für den Moment inspirierend. Denn die freie Gesellschaft, sie ist und bleibt nicht gottgegeben. Selbst im götterfürchtigen Rom war Bacchus schließlich machtlos gegen die Reaktion der herrschenden Kaste.
Florian Fricke über Dance of Urgency. Die Ausstellung im Wiener Museumsquartier läuft noch bis 1. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Jubiläumsausgabe des legendären Woodstock-Festivals soll in jedem Falle stattfinden. Das zumindest sagen die Veranstalter. Der wichtigste Sponsor, eine britische Medienagentur, hatte kurz zuvor seinen Rückzug aus dem Projekt bekannt gegeben. Trotz großer Mühen glaube man nicht, dass das Festival in einer Art durchgeführt werden könne, die den Markenname Woodstock verdiene, hieß es zur Begründung. Für Michael Naumann, Rektor der Barenboim-Said-Akademie und ehemaliger Kulturstaatsminister, wird Woodstock generell überbewertet. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Es war ein wunderbares Fest, aber es gibt inzwischen andere, die sind genauso wunderbar und man muss nicht so tun, als ob dort gewissermaßen die Epiphanie der westlichen Kultur, eine Art Jesus in der Gestalt von The Grateful Dead oder anderen erschienen sei.
Die Woodstock-Veranstalter hoffen nun, neue Sponsoren zu gewinnen. Das Jubiläumsfestival ist für Mitte August geplant und soll in Watkins Glen im US-Bundesstaat New York stattfinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft im brandenburgischen Schwedt am Nachmittag Theaterschaffende. Mit dabei ist auch der scheidende Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, Reinhard Simon. Er betonte im Deutschlandfunk Kultur die Wichtigkeit der Kultur für deutsch-polnische Beziehungen und fordert eine bessere finanzielle Kulturförderung für das gemeinsame Grenzgebiet.
Görlitz und Schwedt, das sind ja die beiden Theater, die im Grenzgebiet tätig sind, dass man die eben halt dauerhaft unterstützt, damit man sehr viele deutsch-polnische Begegnungen eben halt auch finanzieren kann. Das kostet ja auch Geld, das ist ja nicht nur mit Liebe getan. Und das halte ich für eine anspruchsvolle und gerechtfertigte Angelegenheit.
Das Berliner Theatertreffen will eine Frauenquote einführen. Ab 2020 soll mindestens die Hälfte der 10 ausgesuchten Stücke von Regisseurinnen stammen. Es gebe ein großes Missverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Regisseuren, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Sie dachte lange, es gehe auch ohne Quote, habe aber gemerkt, dass sich nichts ändere. Bei der aktuellen Ausgabe, die am kommenden Freitag beginnt, stammen nur 3 der 10 ausgesuchten Stücke von Regisseurinnen oder einem überwiegend weiblichen Kollektiv. Ab 2020 sollen es dann mindestens 50% sein. Johann Adam Oest, langjähriger Schauspieler am Wiener Burgtheater, ist gestorben. Der gebürtige Deutsche wurde vor 2 Jahren zum Kammerschauspieler ernannt. Er wirkte in seiner Laufbahn in Wien an 68 Inszenierungen mit und wurde vor allem für seine vielen Rollen als charismatischer Nebendarsteller gefeiert. 2-mal bekam er den Nestroy-Preis für die beste Nebenrolle. Johann Adam Oest wurde 72 Jahre alt.
Gestalten. Architektur und Design.
Seit Jahren wird über sein großes Comeback spekuliert. In diesem Jahr scheint der Overall wirklich im Modezirkus angekommen. Die Rede ist vom Einteiler, den echte Männer gern dienstlich tragen, vom Kampfpiloten bis zum Klempner, aber auch Frauen, die tragen ihn plötzlich Overall überall, sagt Matthias Finger.
Für den Overall begebe ich mich auf Feldforschung. In den Kleiderschrank meiner Freundin. Sie trägt doch immer mal Overall, eine einteilige, durchgehende Klamotte mit langen Ärmeln und Hosenbeinen, gern kombiniert mit hochhackigen Schuhen.
Das ist ja jetzt ein echter Blaumann, so ein Overall in Blau.
Ja genau, so ein Workwear-Outfit. Komfortabel und entspannt.
Stimmt, DIY-Arbeiten und selber machen sind angesagt. Da kann meine Freundin schon mal so einen Overall tragen, der irgendwie nach Handwerker aussieht, auch wenn sie ihn bei ihrer Büroarbeit nicht unbedingt braucht.
Der hat hier so ganz viele Taschen so aufgesetzt und die Beine sind sehr weit. Das stört mich allerdings, die will ich so ein bisschen enger machen lassen, weil der insgesamt wie so ein Mechanikeranzug geschnitten ist.
Das nicht gut?
Ja, es sieht vielleicht nicht so feminin aus.
Alles klar. Ein Arbeitsoutfit soll es sein, aber bitte filigran. Dabei wurde der Overall nun mal als Arbeitsschutzkleidung konzipiert und soll den ganzen Körper bedecken. Overall, über allem eben. An eine Hose wird ein Hemd oder eine Bluse aus dem gleichen Material drangenäht. Fertig.
Leute, die mit Öl, mit Benzin, mit Dreck zu tun hatten, Pharma in Amerika, haben den Overall getragen, um ihre Unterkleidung zu schützen. Also wenn ein Ölfleck auf einer Anzugjacke war, dann war das ein Verlust, der sehr schlecht zu verschmerzen war, weil die Leute insgesamt weniger Bekleidung hatten.
Erklärt Modesoziologin Anja Meyer-Rose. Ende des 18. Jahrhunderts wird der Overall erstmals erwähnt. Ende des 19. Jahrhunderts macht Levi's ihn zum Massenprodukt für Bauarbeiter und Tankstellenmitarbeiter, Soldaten und Maschinisten. In der russischen Revolution, die mit einer umfassenden Industrialisierung einhergeht, propagieren konstruktivistische Künstlergruppen und später auch die Maoisten den Overall als egalisierende Kleidung der Arbeiterschaft, Frauen inklusive.
Wenn alle gleich gekleidet sind, dann sind auch die Menschen alle gleich. Wenn keiner mehr auf das Äußerliche sozusagen Wert legt, auf irgendwelche Statussymbole und so weiter, dann kommen wir auch zu einer gleicheren Gesellschaft.
Für Designer sind Arbeitsklamotten seit jeher Quell der Inspiration. Nach der Jeans, dem Matrosenhemd und dem Tarnmuster schafft es endlich auch der Overall in die Modewelt. In den 70ern taucht er in Serien wie Drei Engel für Charlie auf. Taffe Frauen tragen ihn, die keine Zeit haben, endlos vor dem Spiegel zu stehen. Eine befreundete Overall-Trägerin mag genau diese Zeitersparnis.
Naja, das ist total easy, ne? Also da stehst du nicht vor dem Kleiderschrank und denkst, ha, kombiniere ich das so oder so. Ein Griff und du bist angezogen, ne?
Und bei Männern bleibt der Overall reine Arbeitskleidung für harte Typen. Rennfahrer ziehen ihn an, Fallschirmspringer stecken in Jumpsuits und Tom Cruise trägt als Kampfpilot den Top Gun natürlich auch einen Overall.
Ich bin Marineflieger und will der beste Pilot der Navy werden, Sir.
So ein Overall wäre bestimmt auch was für mich. Allerdings ist das Anziehen gar nicht so leicht.
Man ist halt nicht mehr so unabhängig. Mit Oberteil und Unterteil, das ist eben alles eins. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, oder?
Ja gut, aber man sieht auch keiner mehr das Bauarbeiter-Dekolleté, wenn man sich bückt.
Stimmt, doch ich muss mich auch bei jedem Klogang komplett entkleiden. Keine Ahnung, warum ihn manche Frauen so praktisch finden. Ihnen steht der Overall auch irgendwie besser. Meiner ist unbequem und erinnert mich an einen riesigen Babystrampler für Erwachsene.
Matthias Finger, noch nicht ganz überzeugt vom Overall. Eden, so der mehr als doppeldeutige Titel einer sechsteiligen Fernsehserie zur Flüchtlingskrise. Die deutsch-französische Koproduktion läuft ab Donnerstag bei Arte und später auch in der ARD. Ihr Blickwinkel aus möglichst vielen Winkeln, Einzelschicksalen nachgehen. Jörg Taschmann hat die Serie bereits gesehen und mit dem Regisseur Dominik Moll gesprochen.
Flüchtlinge springen hastig an Land und rennen schnell über den idyllischen Sandstrand voller Urlauber. Diese Anfangsmetapher von Eden sitzt. Die Geflüchteten leben mitten unter uns. So auch in einem gepflegten Camp voller neuer Container. Die Wächter nennen die dort Lebenden immer noch Insassen, auch wenn ihnen der Lageralltag Sportaktivitäten, Sprachkurse und Ausgang bietet. Dieses Mustercamp wird von einer engagierten Französin privat geführt.
Aus meiner Sicht hat ein privatwirtschaftlich betriebenes Flüchtlingslager nicht nur die Aufgabe, diesen Frauen, Männern und Kindern vorübergehend beizustehen. Nein, da geht es um viel mehr. Wie können wir sie zu ihrem und unserem Vorteil in den Arbeitsmarkt integrieren? Ihnen zu helfen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren und ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen, ist eine Investition in unsere eigene Zukunft. In die Zukunft der Europäischen Union.
Sylvie Testu verkörpert diese Frau, die versucht, Humanität mit kommerziellen Interessen zu verbinden. Für ihre Geldgeber zählt jedoch nur, ob sich das wirtschaftlich lohnt. Auch ein ehrgeiziger Schweizer Geschäftsmann steht bereit, um Geld zu verdienen. Es ist eine von vielen Geschichten, die Eden parallel erzählt. In 6 Folgen wollen die Macher den Geflüchteten ein Gesicht geben, sie aus der anonymen Masse herausholen. Das ist ehrenwert, aber nicht durchgängig gelungen. So verfolgt man die Schicksale von 2 Brüdern aus Nigeria, die aus dem Camp flüchten, einer syrischen Familie in Paris und eines jungen Syrers, der von einer bürgerlichen deutschen Familie in Mannheim in einem Reihenhaus aufgenommen wird. Die Kommunikation ist bemüht, die Dialoge leider oft sehr steif.
Wir haben eine Waschmaschine. Ich zeig dir nachher gern, wie die geht. Und wir haben auch einen Trockner.
Danke. Ich mache es gerne selbst.
Ist sonst alles in Ordnung? Brauchst du was?
Nee, danke.
Herr Reuter hat mir erzählt, dass du deine Mutter sehr früh verloren hast.
Ja.
Das muss furchtbar für dich gewesen sein. Hast du Erinnerungen an sie?
Nicht wirklich.
Wie hieß sie denn? Darf ich dich in die Arme nehmen?
Zugegeben, hier ist die Grenze zum Fremdschämen nicht mehr weit. Vieles, auch im Spiel von Wolfram Koch und Juliane Köhler, wirkt übertrieben menschelnd. Regie bei allen Episoden führte der seit über 30 Jahren in Frankreich lebende Deutsche Dominik Moll. Bekannt durch Genrefilme wie Harry meint es gut mit dir. Eden ist sein erster aktueller, realistischer Film.
Für mich war es einerseits wichtig, dass es sehr recherchiert und dokumentiert ist, dass wir wissen, wovon wir ausgehen. Aber andererseits ist es natürlich trotzdem eine Fiktion. Und da will man natürlich auch mit den, sagen wir mal, Waffen der Fiktion arbeiten und versuchen, dass es halt auch, dass die Leute sich das auch angucken und da Spannung ist und Drama und Emotion vor allem. Ja, also insofern sehe ich das nicht jetzt als ein Werk, das von meiner anderen Arbeit völlig losgelöst ist.
Insgesamt braucht diese 6-teilige deutsch-französische Koproduktion einfach zu lange, um den Zuschauer dann in den letzten beiden Folgen endlich auch emotional zu packen. Besonders gelungen ist vor allem die in Paris spielende Episode um syrische Exilanten, die immer noch unter den Folgen des Assad-Regimes leiden. So verschweigt ein eigentlich unpolitischer Arzt seiner Frau lange eine düstere Wahrheit. Hier sind den Autoren komplexe und ambivalente Figuren gelungen. Ansonsten herrscht oft Drama. Das führt zu unbefriedigenden dramaturgischen Filmlösungen, die meist mit dem Tod enden. Der Ansatz, nicht nur die Geflüchteten, sondern auch die Menschen zu zeigen, die ihnen helfen oder sich an ihnen bereichern wollen, ist durchaus interessant, wird aber nicht völlig ausgereizt. Immerhin gelingt es den Autoren und dem Regisseur, für die meisten Episoden ein konsequentes, in einem Fall sogar überraschendes Ende zu finden. Aber beim derzeitigen Serienboom mit vielen überdurchschnittlich gut gemachten und gut erzählten Mehrteilern kommt diese gut gemeinte deutsch-französische Serie zu selten über das gehobene Mittelmaß hinaus.
Eden, der erste Teil läuft am Donnerstag, den 2. Mai um 20:15 Uhr auf Arte.